Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute geht's mal wieder um Small Caps oder noch viel, viel kleiner und zwar mit dem guten Martin Zeiler. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch zurück.
Vielen Dank, dass du zu Gast bist heute. Du bist ja mittlerweile auch Podcaster mit dem Christian, den wir ja auch schon mal hier zu Gast hatten, bei Hidden Returns jetzt als Co-Moderator eingestiegen und hast quasi sozusagen den Patrick quasi, füllst du gut das Vakuum aus, würde ich sagen, was der zuerst hinterlassen hat. Wenn auch auf eine andere Art und Weise, aber durchaus auch sympathisch und gehst in den Podcast mit dem Christian dann doch relativ tief rein zum Thema Microcaps und Smallcaps. So viel jetzt aber von meiner Zusammenfassung. Vielleicht magst du selber noch mal kurz ein paar Worte über dich sagen, wer du bist und was man vielleicht über dich wissen sollte.
Ja klar, also den Großteil, der jetzt hier so in der Finanz-Community bekannt ist, den hast du ja schon erwähnt, dass ich vor... Also im Januar, es war ziemlich genau um den Jahreswechsel, beim Christian mit in den Podcast mit eingestiegen bin. Ich bin immer noch total dankbar, wie die Community mich aufgenommen hat, weil für mich ist es immer noch eine riesengroße Challenge. Also ich fühle mich da immer noch ziemlich am Hinterherhinken, auch wenn ich selber bei mir schon eine Riesenentwicklung gemerkt habe und auch die ganze Zeit spüre. Aber die Jungs... Mädels gibt es ja leider nicht so viele, die haben schon echt, was man dann auch oft hintenrum gar nicht mitbekommt als Zuhörer, die haben schon echt was drauf, also worauf die alles achten und es wirkt dann immer alles so easy und leicht von der Hand, wo ich mir denke, okay, irgendwie habe ich da schon noch einen großen Rückstand, aber wie gesagt, es wird besser und ansonsten, ja wie gesagt, ich bin der Martin Zalder, gehe jetzt steil auf die 40 zu, also 38 Jahre jung. Bin hauptberuflich in der Finanzbranche unterwegs, als Handelsvertreter bei einem großen Versicherungsunternehmen und mache halt nebenbei meine Leidenschaft, das Investieren.
Sehr gut. Du hast auch schon ein bisschen die Entwicklung angesprochen. Das ist nämlich ganz, ganz spannend bei dir, wie sich in dem Sinne vielleicht gewandelt hat und sag ich mal, wie du jetzt dich auf ein bestimmtes Thema fokussierst und da jetzt versuchst, sehr tief reinzugehen. Wie bist du denn ursprünglich gestartet und zum Thema Finanzen gekommen?
Also ganz ursprünglich war das wirklich so klassisch, dass der Versicherungsvertreter bei uns zu Hause war. Also damals noch, als ich in Ausbildung war, natürlich über die Eltern oder mit den Eltern. Und da habe ich dann aber auch schon relativ früh so einen Vertrag halt mit einem aktiven Fonds einfach abgeschlossen. Der lief gar nicht so schlecht. Ich weiß leider nicht mehr, was es für ein Fonds war. Das war um 2002, 2003 rum, also quasi direkt nach der Dotcom-Bubble. Und den habe ich aber dann irgendwann platt gemacht, so kurz vor der Finanzkrise, glücklicherweise. Ja, und das waren so meine ersten Berührungen. Und im Endeffekt habe ich dann lange Jahre nichts gemacht und bin dann halt langsam eingestiegen, so mit den ersten Aktien. Activision Blizzard damals waren die noch als Aktie quasi investierbar und haben noch nicht zu Microsoft gehört. Und dann halt ETFs, ganz klassisch würde ich sagen. Ich habe nie irgendwelche Experimente gemacht. Also ich weiß nicht, man hört ja manche Leute, die dann irgendwie erstmal total krumm anfangen. Also bei mir lief das eigentlich von Anfang an recht ordentlich. Und aber jetzt auch nicht so, dass ich jedes Jahr den MSCI World oder was outperformt habe. Ich war immer so in line. Ja, genau, das waren so die Anfänge.
Wie hat sich das dann gewandelt, dass du dir dann gedacht hast, okay, da muss ich mal was ändern?
Ja, ich war halt dann schon so ein bisschen unzufrieden. Ich habe das auch immer ganz fleißig getrackt mit so kostenlosen Tools wie Portfolio Performance. Und ich hatte wirklich mehr oder weniger so im Schnitt meine 10% per annum. Also kann man ja eigentlich zufrieden sein. Aber ich habe mir immer die Frage gestellt, sag mal, ich habe ja wirklich viel Zeit mit reingesteckt in das Thema. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, wenn man Stockpicker ist, muss man doch besser sein als der Markt. Also das lernt man doch überall und hört überall. Sonst kannst du halt gleich in breit gestreute ETFs investieren. Was ich auch mache, so ist es nett. Aber ich wollte halt dann irgendwann mal was ändern. Und da kam halt dann die Geschichte mit dem Christian. Also ich habe den Podcast Hidden Returns auch schon vorher gehört. Und man ist dann natürlich schon auch immer so ein bisschen nicht gierig. Also gierig ist der falsche Begriff. Ich bin eigentlich beim Investieren schon ziemlich entspannt, muss ich sagen. Also wo andere dann auch im Umfeld, wo man so kennt, richtig nervös werden. Jetzt auch haben wir ja gerade wieder so eine Phase. Da bin ich eigentlich trotzdem immer noch entspannt. Aber ich habe mir dann irgendwann schon gedacht, pass mal auf, das darf nicht nur Hobbys sein. Du musst da einfach vom Erfolg her ein bisschen besser sein. Ja, und dann kam halt einfach der Schritt hin zu diesem, die Einzelaktien, die ich habe, die mit denen muss ich einfach erfolgreicher sein. Also wenn ich mit denen keine Outperformance habe, dann macht es keinen Sinn. Dann muss ich einfach alles in irgendwelche breit gestreuten ETFs investieren. Und ja, wie gesagt, dafür jetzt da, ich kann da jetzt natürlich noch keine Aussage dazu treffen, weil ich jetzt erst im Januar quasi meinen ganzen Investmentstil umgeworfen habe, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist vielleicht, glaube ich, spannend auch reinzugehen, um jetzt nochmal vielleicht überhaupt das aufzugreifen mit dem Christian, weshalb man da ja nicht gierig, sondern sich vielleicht auch angespornt lassen. Also ich, wenn ich solche Returns höre, da lasse ich mich auch immer anspornen. Und der hatte eine IRR seit 2017 von knapp über 30%, wenn ich es richtig drauf habe.
Irgend sowas.
Mag jetzt ein bisschen anders sein von den Börsenverwerfungen, obwohl die sich ja auch schon wieder ganz gut erholt haben. Und das ist natürlich schwierig, sage ich mal, mit den klassischen Large-Cap-Stocks natürlich hinzukriegen. Doch man braucht natürlich von Micro-Cap so ein bisschen auch tieferes Wissen und da würde mich interessieren, sag ich mal, wie du da, sag ich mal, rangegangen bist, zwar unter Anleitung auch vielleicht von Christian, aber auch selber, sag ich mal, um dich dem Thema zu nähern und um auch zu sagen, okay, wie gehe ich da jetzt ran, wenn ich jetzt mein Depot von A nach B umstelle?
Boah, also ich hatte ja noch im Dezember um die 40 Einzeltitel. So ganz genau kann ich es dir jetzt nicht sagen, aber dann kam bei mir noch eine besondere Situation dazu. Ich habe um den Jahreswechsel rum mein Eigenheim gekauft. Und da hatte ich natürlich richtig Glück. Also das war kein Timing. Ich möchte mich hier nicht irgendwie mit Lorbeeren schmücken, sondern ich habe halt grundsätzlich, weil ich Geld gebraucht habe, viele Aktien verkauft. So, das war mal der erste Schritt. Dann kam halt parallel noch die Geschichte mit dem Podcast dazu, wo ich dann erstmal so, ich würde sagen, die Hälfte habe ich einfach so verkauft, weil teilweise waren das Aktien, die wollte ich nicht mehr haben. Ich habe aber auch Aktien verkaufen müssen, wo ich gut im Gewinn war. Und ja, dann kam halt, das war so ein bisschen, es war halt viel auf einmal, ne? Und ich habe aber dann gleich überlegt, ja, was passt denn zu meiner neuen Investmentstrategie? Und jetzt muss ich aber trotzdem mal ganz kurz hier mein Portfolio nebenher aufmachen, damit ich das zumindest so ein bisschen auf dem Schirm habe. Also ich habe nicht alle Big Caps und so weiter rausgeworfen. Also ich habe jetzt, aktuell habe ich noch 14 Einzelwerte. Also es ist schon ziemlich fokussiert, würde ich sagen. Und ich habe zum Beispiel noch sowas wie Einzeltitel kann ich ja hier sagen, oder?
Ja, klar.
Okay, also ich habe halt sowas noch wie eine Celsius, wobei für den normalen Anleger ist das auch eine kleine Aktie mit einem, ich glaube, die haben jetzt, Gott, ich will jetzt gar nicht falsch liegen, aber ich glaube unter 20 Milliarden oder so. Aber
auf jeden Fall im Milliardenbereich und das ist für mich auch schon irgendwie auf jeden Fall ein größerer Wert.
Echt? Bist du da auch so? Okay.
Ja, also ich finde alles ab einer Milliarde halte ich schon eigentlich für mindestens mittelgroß. Also.
Aber ich würde sagen, der Durchschnittsanleger, für den ist eine Milliarde schon ein Small Cap, ne?
Aber ich finde auch, wenn du überlegst, dass das größte Unternehmen in Deutschland so knapp 100 Milliarden schwer ist, ja, dann sind halt 20 Milliarden, okay, wenn du dann, das sind ja nur 20% von allergrößten, das ist schon relativ groß, so.
Wobei die Verhältnisse zwischen Deutschland und USA.
Das sind natürlich auch die Bewertungen, die da auseinandergehen.
Ich habe jetzt noch sowas wie von den großen Unternehmen Amazon im Portfolio, Google, also Alphabet, Celsius, wenn man es dazu zählen will. Und ich glaube, das war's eigentlich. Die sind bei mir geblieben, weil außer Celsius habe ich da echt große Gewinne drauf und ich wollte jetzt ehrlicherweise nicht noch mehr Gewinne realisieren, weil ich habe die ganz normal als Privatanleger im Depot und nicht irgendwie mit einer GmbH oder sowas. Und alles andere sind halt mittlerweile Small Caps und oder halt Nano Caps, kann man schon fast sagen, je nach Definition. Und wie bin ich da jetzt rangegangen, um auf deine Frage zurückzukommen? Oh, also ich habe jetzt nicht so ein Regelwerk, ne, wo die 10 Punkte draufstehen, aber ich bin schon übergegangen dazu, dass ich die Unternehmen, die ich jetzt noch im Portfolio habe, die muss ich echt gut kennen. Also damit muss ich mich einfach, da muss ich sehr tief drinnen sein. Da reicht mir nicht das, wie es dann manchmal andere Podcasts machen, mal da kurz drüber gehen, eine Aktie mal kurz vorstellen, was ich jetzt gar nicht als Kritik meine, aber ich muss mich mit dem Unternehmen schon ausführlich beschäftigt haben, plus Quartalsergebnisse, Earnings Calls und so weiter, die gucke ich mir an. Und mein Ziel ist schon, immer langfristig dabei zu sein. Aber das geht, wenn ich jetzt den Leuten glauben mag, die da in dem Space drin sind, wie zum Beispiel der Christian und so, das kannst du halt bei den Small- und Nano-Caps nicht einfach so machen, weil die Unternehmen sind halt von der klassischen Literatur her, hast du ja bei einem Small-Cap oft ein Produktunternehmen oder ähnliche Faktoren drinnen, wo das Risiko schon erheblich größer ist. Also deswegen spricht man ja auch davon, dass Small Caps ein größeres Risiko haben. Die sind einfach auch nicht diversifiziert und da kann mehr schief sein und da musst du einfach näher dran sein. Und deswegen muss ich die Unternehmen auch gut kennen. Ich hatte da jetzt auch schon echt viele Diskussionen. Wenn mir jemand Fragen zu den Unternehmen stellt und ich kann die nicht beantworten, ist es eigentlich nicht gut. Also man, die eigenen Ansprüche steigen da auch extrem. Ja, und damit, ich hoffe, ich habe jetzt deine Frage halbwegs beantwortet.
Auf jeden Fall, das ist genau das, was ich hören möchte.
Muss ich halt jetzt, wie gesagt, ich setze mich da jetzt nicht mega unter Druck, aber ich müsste da schon eine Outperformance, je nach Index, kommt immer drauf an, auf was man schaut. Ne? Ich würde mal sagen, sowas wie ein MSCI World kann man schon als Benchmark nehmen. Oder du nimmst halt ein All-Country World oder so. Das muss man sich halt raussuchen, aber man sollte dann auch bei einer Benchmark bleiben und nicht immer zu der wechseln, wo man dann gerade besser aussieht, weil jetzt gerade ist ja der DAX immer noch ziemlich gut unterwegs, auf ein Jahr, glaube ich, ungefähr. Und ja, that's it. Das ist bei mir, ich bin da jetzt mitten im Prozess und eigentlich im Moment fühle ich mich wie ein blutiger Anfänger, obwohl ich eigentlich irgendwann mal gedacht habe, ich kenne mich ziemlich gut mit Aktien aus.
Ja, gut, ich meine, das ist natürlich auch nochmal ein spezielleres Thema. Man muss da natürlich viel, viel mehr Research halt beschreiben, wie du es gerade eben beschrieben hast.
Es wird Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Denn in Zeiten fallender Aktienkurse und sinkender Zinsen werden Tagesgeldkonten immer unattraktiver. Doch zum Glück gibt es eine Lösung. Wenn du bereit bist, auf die staatliche Einlagensicherung zu verzichten, kannst du dank unseres Werbepartners Monefit täglich Renditen von bis zu 10,52% erzielen und dabei trotzdem liquide bleiben. Du kannst schon mit 10 Euro loslegen und wenn du dein Geld brauchst, bekommst du es innerhalb von 10 Werktagen. Ohne Gebühren und mit 100% pünktlicher Rückzahlung. Denn hinter Monefit steht die in 8 europäischen Ländern regulierte Credit Star Group. Wenn du Monefit Smart Saver jetzt ausprobieren möchtest und einen Anmeldebonus von 0,25% sowie ein Startguthaben von 5 Euro erhalten möchtest, klicke einfach auf den Link in den Shownotes oder gebe auf investor-stories.de/Monefit. In Folge 3 und 9 hatten wir übrigens den Chief Product Officer von Monefit und CEO von Credit Star aus dem Vereinigten Königreich, Kashyap Shah, zu Gast. Wenn du mehr über Monefit erfahren möchtest, solltest du da gerne mal reinhören. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge.
Was ist denn grundsätzlich dein Ziel mit der Anlage? Ist das so ein bisschen Altersvorsorge? Ist das, weil du vielleicht doch irgendwann mal aus deinem Job raus möchtest? Oder was ist so das Ziel, auf das du mit deinen Investments hinarbeitest?
Ich habe ehrlicherweise kein richtiges Ziel. Also das Ziel ist einfach Open End. Also weil ich habe Durch meinen beruflichen Hintergrund habe ich natürlich auch sowas wie eine Rentenversicherung. Also ich finde da nicht alles schlecht, was auf dem Markt ist, ganz und gar nicht. Und im Endeffekt ist, also wenn man so will, meine Altersvorsorge ist gesichert, wenn ich nicht irgendwelche größeren Katastrophen erlebe oder so. Und die Aktien sind wirklich, ich weiß, ich habe vorhin gesagt, ich musste ein paar Aktien verkaufen, weil ich mir ein Haus gekauft habe oder ein Eigenheim gekauft habe. Ich hätte das auch anderweitig hinbekommen können, das wollte ich aber nicht. Ich wollte halt einfach nicht so viel Darlehen mir ans Bein binden, weil ja die Zinsen bekanntlicherweise etwas gestiegen sind. Und ich wollte jetzt aber auch nicht zu viele Aktien verkaufen, weil das halt dann doch mit Steuer einhergeht. Deswegen habe ich mir halt so ein Zwischending gesucht, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und die Aktien, die ich jetzt habe, also ich habe ja auch einen Job, mit dem ich Geld verdiene. Von daher gesehen bin ich jetzt nicht auf das darauf angewiesen für den Lebensunterhalt. Von daher gesehen, ich würde jetzt einfach ganz pauschal sagen, bis zum 67. Lebensjahr. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass ich bis 67 arbeite. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ich jetzt, wenn ich in Rente gehe, die Aktien verkaufe, weil das ist ja klassischerweise so, dass du dann vielleicht mal was verkaufst, wenn du dir einen Traum erfüllen willst, aber meinetwegen bin ich auch noch mit 80 irgendwo investiert.
Ja, ja, ich meine, ist ja jetzt auch keine schlechte Sache, das im Zweifelsfall weiterzugeben oder auch im Alter, wenn man es nicht braucht, ne? Wenn man mit seinem Leben so zufrieden ist, dann muss man das ja auch nicht auf den Kopf hauen. Genau, sehr, sehr, sehr spannend. Dann schauen wir doch noch mal ein bisschen rein, wie du die Aktien auswählst. Da bist du natürlich so ein bisschen gebiased von den Leuten, von denen du im Endeffekt lernst. Aber was ist da so regional oder auch, sage ich mal, so Quality-Faktoren oder was auch immer, auf die du achtest, wenn du dir so Unternehmen raussuchst?
Also eigentlich Bewertung. Also das ist ja dieser Value-Ansatz, den du einfach bei kleinen Unternehmen hast. Da, ich meine, du hörst ja auch unsere Podcasts, hast du gesagt. Ich will jetzt nicht sagen, nur günstig, aber ich hatte mich auch schon oft mit den anderen Leuten aus der Community so ein bisschen in den Haaren. Was ist jetzt Qualität? Ne? Also für mich ist sowas wie Alphabet schon ein Qualitätsunternehmen. Da lasse ich mir auch nicht reinreden von den anderen Leuten, die da eine andere Meinung haben. Aber wenn du dir denen ihre Produkte anschaust, die Produkte sind cool. Auch das Thema jetzt, ich glaube auch nicht ganz dran, dass die von dem Thema AI, also ChatGPT und so, verdrängt werden, weil ich erwische mich jetzt selber immer mehr, dass ich zum Beispiel auch gucke, wenn ich in die Google-Suchleiste was eingebe, dann kriegst du ja jetzt immer diese AI-Overview, ne?
Ja.
Und das nutze ich jetzt zum Beispiel auch wieder immer öfter, so wie ich vor einem halben Jahr noch gegoogelt habe. Zwischendrin habe ich ja nur noch ChatGPT genutzt.
Ja.
Die Produkte sind gut, ja, auch was die noch so machen mit der Cloud und so, die sind ja durch und durch erfolgreich. Und du siehst halt, der Gewinn geht von links unten nach rechts oben, egal welchen Cashflow du dir anschaust, den freien Cashflow, operativen Cashflow, den Umsatz. Das ist für mich ein Qualitätsunternehmen. Da bin ich immer froh. Ich sage immer so, wenn ich unter einem 20er KGV reinkomme, ist immer schwierig zu sagen, das sind für mich Kaufkurse. Man muss halt gucken, ob sich jetzt, wenn es dann soweit ist, jetzt gerade sind sie ja unter einer 20er PI, dann muss man schon noch gucken, hat sich da jetzt was geändert, weil wenn das Unternehmen irgendwann auf eine 10er PI abstürzt, dann könnte vielleicht auch irgendwas schiefgelaufen sein. Aber ansonsten, abseits davon, geht es wirklich bei den kleinen Unternehmen, also wir haben ja jetzt sowas wie Supreme ganz oft im Podcast gesprochen, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen auf dem Schirm. Now Vertical war jetzt zuletzt immer mal wieder Thema. Innovative Food Holdings. Und das sind halt Unternehmen, also Qualität ist es nicht. Also man sagt halt, es ist ein gutes Management. Und man guckt halt, ob zum Beispiel Now Vertical ist ein klarer Wachstumscase. Bei Supreme geht es einfach nur darum, das Unternehmen ist günstig und wir glauben im Moment alle, deswegen sind wir ja investiert, dass das Management gute Entscheidungen trifft, damit der Kurs, ich bin da immer noch ganz stumpf, ich kann mir gut vorstellen, dass der Kurs in 5 Jahren höher steht als jetzt.
Ja.
Es ist ja der Sinn und Zweck, aber Qualität würde ich bei den Small Caps nicht vermuten. Das kann mal ein Qualitätsunternehmen werden, wenn die, weiß ich nicht, also was ist denn von den kleinen Unternehmen, also
ja, ich meine, Qualität wird es halt, wenn es so ein bisschen eine signifikantere Größe erreicht, weil sie das, was sie machen, über einen längeren Zeitraum gut exekutiert haben, dann könnte das quasi zum Qualitätsmerkmal werden. Weil die haben ja schon alle ihre Arten, also Burggräben ist immer so ein schwieriger Begriff, habt ihr ja auch vor ein paar Folgen diskutiert. Aber grundsätzlich, ne, wenn man da irgendwelche Wettbewerbsvorteile hat, um es mal so zu nennen, das kann man ja schon sich bezahlen lassen, sei es in welcher Weise sich das auch immer ausdrücken mag. Die Frage ist halt dann, ob man das halt quasi, ne, so wie der Christian sagt, so dieses Inflection Point Investing.
Es kommt ja auch noch dazu.
Genau, man geht halt rein irgendwie, dann passiert irgendwas, die Bewertung adjustiert sich und dann geht man raus. Oder ist es der Case, so man geht rein und versucht halt möglichst lange investiert zu bleiben, weil man halt auf den Long-Term-Dingens, da wird dann die IRA vielleicht nach hinten raus geringer,
genau. Aber
man sagt, das ist vielleicht ein spannendes Ding, um das einfach zu halten. So.
Du hast auf jeden Fall schon sehr gut aufgepasst. Also zwei Punkte. Das mit dem Christian, der hat ja wirklich einen speziellen Stil, ne? Der schaut schon drauf, dass die IRR ziemlich hoch bleibt. Das mag ich ehrlicherweise nicht so. Also mein Wunsch-Szenario ist schon so, sich so ein Unternehmen rauszupicken. Da mache ich auch keinen Unterschied zwischen Small Cap und Big Cap oder sonst was oder irgendwas dazwischen. Ich versuche schon so lang wie möglich an Bord zu bleiben, weil da muss man auch wirklich, also viele von den Personen haben dann auch eine vermögensverwaltende GmbH, wo man auf Kursgewinne fast keine Steuern zahlt. Das ist ja bei uns als Privatanleger nicht so im Regelfall. Von daher gesehen versuche ich echt so lang wie möglich an Bord zu bleiben, zumal ich dieses Hin und Her, die Leute steigen ja dann teilweise auch wieder ein, wenn der Kurs ein bisschen nachgelassen hat, das ist für mich schon so halb Trading, sage ich jetzt mal ganz lapidar. Ich versuche, wie gesagt, so lang wie möglich an Bord zu bleiben. Und zu dem anderen Thema, was du noch gerade erwähnt hast, weil mir das Beispiel jetzt ganz gut einfällt, ich bin da aber nicht investiert. Einhell. Kennst du Einhell?
Ja.
Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, das sehe ich so ein bisschen so, ich will es jetzt nicht mit Apple vergleichen, aber die haben in den letzten, innerhalb der letzten 10 Jahre haben die ihren Umsatz verdoppelt. Und die Produkte werden echt immer besser und die verfolgen ja dann diese Akkustrategie und alles drum und dran. Das ist ein Unternehmen, das schaue ich mir schon seit Jahren, verfolge ich das ein bisschen, weil das wir mussten da im Studium mal eine Aktienanalyse machen und seitdem habe ich die eigentlich auf dem Schirm. Und das ist halt so ein Unternehmen, wo ich mir denke, die haben ja vor, ich weiß es nicht ganz genau, vor ungefähr 10 Jahren haben die ja noch viel Private Label gemacht, ne? Also was weiß ich, für die Eigenmarken vom Obi oder was es da alles gibt, haben die einfach irgendwelche Eigenmarken-Akkuschrauber produziert und mittlerweile, ich habe mir neulich erst die Zahlen angeguckt, ist dieses White-Label-Geschäft, wo die für andere produzieren, ich glaube noch 6% vom Umsatz oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die machen halt diesen Switch auf Marke in Verbindung mit diesem Akku-Konzept und so. Und das könnte Qualität werden. Es ist bestimmt auch schon Qualität, aber es gibt natürlich auch starke Wettbewerber wie Bosch, Makita und so weiter. Und wenn man so einen Case noch dazu findet, ich sage jetzt nicht, dass Einhell ist für mich auf jeden Fall so eine interessante Aktie, wo ich sehr interessiert bin. Das könnte natürlich ein Qualitätsunternehmen werden. Vielleicht ist es das schon, das will ich jetzt nicht beurteilen. Das meine ich dann eher so mit Qualität. Da hast du wirklich, ich mache es halt dann an dieser Akku-Plattform fest. Ich glaube, als Endkonsument, ich meine, viele schwören auf Apple. Und ich habe mir jetzt für mein Haus ganz viel von Einhell gekauft und ich werde mir jedes nächste Teil, ich bin erstens mal mit den Geräten sehr zufrieden, ich finde es mit den Akkus wirklich mega praktisch und sowas, wenn du da dann so einen Sweet Spot als Unternehmen findest, dass das Produkt unverzichtbar wird und du machst auch noch alle anderen Hausaufgaben mit Kapitalallokation und so weiter, das gehört ja auch noch dazu, ne? Nur ein gutes Produkt reicht nicht, das könnte halt dann so eine Traumaktie werden, ne? Also wenn du so eine Aktie mit solchen Eigenschaften hast, ich sage jetzt nicht, Einhell war jetzt nur ein Beispiel, ne, wo ich mir das gut vorstellen könnte, dass die in 10 Jahren oder innerhalb der nächsten 10 Jahre vielleicht den Markt outperformt. Oh. Ja, also dass man meine Gedanken dahinter ein bisschen versteht.
Ja. Ja, da unterscheidest du dich ja dann auch so ein bisschen vom Christian in der Strategie. Ich bin ja auch eher einer zum Beispiel, der auch aus Zeitgründen sagt, das könnte ich gar nicht leisten. Und ich versuche halt auch eher so Long-Term-Compounder zu finden, also Aktien.
Ja, perfekt. Ja, so würde ich es auch sagen.
Hundertfacher im Endeffekt werden können, muss jetzt kein Hundertfacher werden, aber halt die über lange Zeit es schaffen, irgendwie einen soliden Wachstumstrack vor sich haben. Und da ist ja auch das, was halt die Recherchen von dem Chris Meyer im Endeffekt damals ergeben hatten, ne, die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, so einen Long-Term-Compounder halt zu haben, wenn man den halt kauft, wenn er noch klein ist. Und deswegen lohnt es sich ja dann nicht, bei den größten Unternehmen zu suchen, weil die sind ja schließlich schon groß. Die haben ja den größten Teil des Weges häufig schon hinter sich.
Wobei ich mir auch denke, die Marktkapitalisierungen sind in den letzten Jahren so extrem ausgeufert, dass man da vielleicht auch, das war ja Wissenschaft vor etlichen Jahren, ne? Ja. Da kann sich ja jetzt auch die neue Ist-Situation kann dann auch wieder zum wissenschaftlichen Standard werden irgendwann.
Ja, vor allem, sage ich mal, ist das ja auch so ein bisschen eine Art, die es früher nie so gab, dass es halt ein paar wenige Player gibt, die so eine Vormachtstellung, Monopolprodukte mehr oder weniger fast haben.
Das Gute
und dann auch mit so viel Cash und so weiter ausgestattet sind, dass sie eigentlich halt auch mal eben so für quasi, dass es in der GOV gar nicht auffällt, aber autonomes Fahren gleich noch mitentwickeln und solche Geschichten.
Ja, völlig crazy. Ja. Und ich habe auch teilweise das Gefühl, dass die ganzen Regulierungsbehörden und so eigentlich gar nichts mehr machen können. Also was wollen die denn machen in einem demokratischen Staat, ne? Also
okay, ja, also das Ding ist ja auch, es gibt ja in der Regel keine Wettbewerber. Also das Ding ist ja, du kannst die ja nur in der tatsächlichen Regulierung, ne, mit Datenschutzstandards und so weiter Dingens. Aber ich meine, Google hat halt das beste Produkt oder auch Amazon hat halt einen unglaublichen Kundenservice.
Ich meine, der
Shop
so
ist halt gar nicht mal so krass von Amazon, aber die machen halt ein gutes Serviceverhältnis. Du kannst da eigentlich alles finden. Aber wenn du nicht wolltest, könntest du ja auf zigtausend anderen Online-Shops auch bestellen. Machst du aber halt in der Regel nicht.
Also ich finde, die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Also ich habe bei Amazon, wenn da mal irgendwie Probleme waren, da ist wirklich der Kunde an erster Stelle. Also da wird gar nicht lang rumgezuckt. Ich meine, klar, die machen das auch auf dem Rücken von dem Hersteller dann und so weiter, ne? Aber als Kunde ist es trotzdem cool. Und was soll denn mit Alphabet passieren, wenn sie zum Beispiel Chrome abspalten müssen? Ja, toll. Dann wird das Unternehmen an sich alleine halt, also Chrome als auch das, was dann bei Alphabet verbleibt. Ich weiß nicht, warum die das so gut machen. Natürlich locken die auch die besten Menschen an, ne? Also das sind ja alles, da kommen ja
gut, die zahlen halt auch unverschämt gut. Da haben die jetzt, sag ich mal, in 2022 mal angefangen, so ein bisschen mehr ein Auge drauf zu halten. Aber zwischenzeitlich haben sie da ja Leute mit $500,000 Gehalt eingestellt, die eigentlich nichts außer Däumchen drehen gemacht haben. Das war auch verrückt.
Ob es immer so ist, kann ich mir, ich bin kein...
Ja, es gibt ja diese Videos im Internet, so my day at Google, und dann siehst du da und dann fragst du dich echt, was macht ihr eigentlich, Jungs? Also.
Ja.
Aber das hat, also ich meine, ich kenne es ja auch ehrlicherweise, da darf man jetzt auch nicht zu viel durchblicken lassen, aber wenn man in größeren Konzernen arbeitet, dann kann ich gut nachvollziehen, dass sich Situationen ergeben, wo man halt stumpf einfach nichts machen könnte. Und es würde nicht mal auffallen, so, weil es geht halt in dem Riesenladen halt unter.
Also ehrlicherweise kenne ich auch viele, ich würde es nicht an Personen festmachen, aber viele Stellen, die eigentlich von der Wertschöpfung her eigentlich gestrichen gehören.
Also es ist. Ist halt so, aber das ist dann auch, sage ich mal, das, wo sich dann zeigt, wie gut ein Unternehmen ist, indem es, insbesondere wenn es dann auch größer wird, solche Ausuferungen
genau, wenn dann alle paar Jahre mal wieder durchgewischt wird, sage ich jetzt mal, und die Prozesse wieder auf links gedreht werden, dann passt's. Und wenn es nicht mehr so ist, dann muss man halt auch als Stockpicker mal reagieren. Ich meine, die ETFs machen bei mir gut die Hälfte vom gesamten Portfolio aus. Also von daher gesehen, wenn jetzt doch mal was mit den Einzelaktien schief geht, ich meine, dafür ist man diversifiziert, deswegen traue ich mir das auch noch nicht zu, nur Einzelaktien zu machen. Wobei ich halt, wie gesagt, schon den Anspruch habe, dass ich jetzt irgendwie mal irgendwie die diversen Benchmarks outperform. Jetzt vielleicht nicht die Nasdaq, aber
ja. Sehr gut. Andere Asset-Klassen, also du hast deine selbstgenutzte Immobilie, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
Dankeschön.
Die ETFs quasi 50% und dann sind quasi die Aktien der Rest sozusagen, oder hast du noch ein paar andere Spielereien, Krypto oder sonstige Geschichten?
Also ich habe noch so ein bisschen Bitcoin hier bei Bison
Tresor.
Ehrlicherweise habe ich mich da seit weiß ich nicht wie lang nicht mehr eingeloggt, ist jetzt aber auch nicht die Welt. Ich habe noch zusätzlich ganz normale Vermietung am Laufen. Aber jetzt lass mich mal überlegen. Nö, eigentlich, also ich habe halt noch so ein paar Rentenversicherungen. Aber sonst, ich habe mal B2B, hier Dings, wie heißt's?
P2P, also Kredite, Private Lending im Endeffekt, mehr oder weniger.
Probiert, aber war ich nie so von überzeugt, habe ich die Seriosität wie jetzt bei Aktien beispielsweise und echten Unternehmensbeteiligungen nie dran gesehen. Nee, aber ansonsten habe ich eigentlich kein Vermögen.
Sehr, sehr gut. Ich meine, ist ja auch gut, wenn man sich auf was festlegt.
Ich liebe Aktien. Also ich mache das ja nicht zum Spaß. Mir macht es einfach unfassbar viel Spaß.
Ich würde auch sagen, ich mache das nicht zum Spaß. Das macht mir aber unglaublich viel Spaß.
Ja, der Christian wird immer sauer, wenn ich sage, das ist doch mein Hobby. Und dann sagt er, nein, wir wollen Geld verdienen. Dann sage ich, ja und? Ist trotzdem mein Hobby.
Das Podcasten hier ist auch mein Hobby, aber ich mache auch gern Geld damit.
Es macht mir einfach Spaß. Also ich lese total gern irgendwelche Bücher, sei es irgendwelche hier vom Nike-Gründer, mir fällt der Titel jetzt nicht ein, oder Netflix oder so, diese Biografien und so lese ich total gerne. Aber ich lese auch total gerne einfach nur stumpf irgendwelche Börsensachbücher.
Ja. Nö, ist bei mir genauso. Also ich finde es halt einfach auch Spaß, in der Wirtschaft sozusagen
zu partizipieren, ja,
Stories zu hören. So, ich finde sowas interessant.
Einfach interessant. Ja.
Ja. Nee, sehr gut. Da macht man natürlich ja auch Fehler beim Investieren und da darf man natürlich meine Standardfrage nicht fehlen, was denn vielleicht dein größter Fehler war und was du daraus gelernt hast.
Ja, also ich denke mal, mein größter Fehler in absoluter Höhe war leider auch Wirecard. Also war ja bei vielen.
Ich glaube, das ist die Top-Antwort hier im Podcast.
Ja, also ich kann auf jeden Fall verraten, dass es ein fünfstelliger Betrag war. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt zu viel verrate, aber es hat schon wehgetan. Es war einfach so dämlich, weil was habe ich da draus gelernt? Man wusste schon von diesen ganzen Anschuldigungen und so weiter. Es war ja auch schon 2017, 18, da waren die noch nicht mal im DAX. Da gab es schon immer wieder Zweifel an der Bilanzierung, an den Geschäftsmodellen, die deren Kunden sind. Also da gab es ja ominöse Branchen, sage ich jetzt mal, die da angeblich Kunden waren oder wo die Zahlungsabwicklung für gemacht haben. Und man hatte so viele Warnsignale und ich war dann trotzdem so toll und habe mir gedacht, nee, die fundamental ist es einfach hervorragend, da muss man kaufen. Ich habe das dann auch noch mit Optionen gemacht, also Puts verkauft sozusagen.
Ah, okay, ja, eigentlich so ein Calls kaufen wäre ja fast die bessere Strategie vielleicht sogar am Ende gewesen.
Ja, ich muss aber dazu sagen, dass ich nicht mal den ganzen Weg nach unten mitgemacht habe. Ich bin damals noch über 30 Euro rausgekommen oder so. Aber das war so dämlich, weil man sollte einfach, also meine persönliche Meinung, wenn solche Anschuldigungen im Raum sind, dann ist da wirklich, es gibt keinen Grund, da gierig zu werden. Also vorhin hatten wir das Thema Gier, ne? Das ist ja eine andere Form von Gier, sage ich jetzt mal. Ja, Also einfach, wenn da solche Anschuldigungen sich da auch so langwierig halten, dann, es gibt ja genug Unternehmen, wo man investieren kann. Ja. Also einfach die Finger weglassen und gut ist, war mein Learning daraus.
Ja, ist ja dann häufig auch die Gier, die da einfach siegt.
Ja, ja. Das war, also ich könnte mir da auch richtig in Finger beißen. Also da ärgere ich mich so unglaublich drüber, weil es halt so absehbar war. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich hatte schon damals kein richtig gutes Gefühl. Ja. Und da sollte man dann vielleicht doch ein bisschen aufs Bauchgefühl hören.
Ja, ja. Habe ich auch für mich die Regel damals aufgestellt. Investiere nichts, was irgendwie einen Fraud-Verdacht hat, den du dich selber entkräften könntest.
Deswegen ist eine gute Regel.
Bei vielen Sachen dann, wo auch tatsächlich dann so eine Short-Attacke sich als falsch herausgestellt hat, habe ich aber trotzdem immer gesagt, dann, ja, kann aber auch sein, dass die richtig gewesen wäre, wenn man es selber nicht hätte entkräften können, dann ist halt schwierig.
Ja.
Aber drehen wir es in die andere Richtung. Was würdest du als bislang deinen größten Investment-Erfolg bezeichnen?
Das waren schon auch so diese Big-Tech-Unternehmen, also Broadcom, Nvidia. Ich glaube, Broadcom war mein größter absoluter Gewinn. Da habe ich auch das mit Wirecard wieder ausgeglichen. Und Nvidia mein größter relativer Gewinn. Beides bin ich nicht mehr investiert, weil ich mir dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, bei Broadcom, die habe ich jetzt auch zum Jahreswechsel verkauft. Ich glaube, die erste Position war ein 10-Bagger, aber die Gesamtposition war kein 10-Bagger. Weil da stand dann auch irgendwie ein KGV, also je nachdem, worauf man schaut, es gibt ja das bereinigte KGV, das Non-Gap sozusagen und das normale KGV, das Gap halt. Das waren KGVs von 50 und 100 war es damals, glaube ich. Und war sogar teurer bewertet als Nvidia. Ja. Also das ist dann auch so ein Thema, wo ich dann schon mit dem Christian gehe. Wir dürfen jetzt dem Christian hier nicht so viel Plattform bieten, ey.
Ja, der kommt zwei Folgen nach dieser Folge zu Gast. Also ich habe es zwar schon aufgenommen, aber der ist in zwei Folgen in der Veröffentlichung. Du wirst vorgezogen.
Hat er mir gar nicht gedacht, ey, so ein Lump.
Also das ist quasi Teaser hier.
Ich glaube, da bin ich mir ehrlicherweise nicht so sicher, ob man solche Unternehmen dann einfach weiterlaufen lassen sollte. Weil es war jetzt in dem Fall, war der Verkauf richtig. Also die ganzen Tech-Aktien haben ja jetzt total korrigiert. Auf der anderen Seite musst du dann wieder Vorsteuer, Nachsteuer berücksichtigen.
Das ist halt nämlich das Eigentliche, woran ich nämlich immer so ein bisschen am Zadern bin. Die Rendite des Alternativinvestments, wo du das Geld ja hinpackst, die muss ja nicht nur einfach größer sein als die Rendite von Broadcom an diesem Punkt, sondern die muss größer sein als die Summe, die du rauskriegst, nach Steuern. Und gerade bei, sag ich mal, wo sich die Aktie echt vervielfacht hat, da zahlt man ja auch durchaus einen relevanten Anteil an Steuern. Also bei mir hatte sich Broadcom auch, glaube ich, verfünf- oder versechsfacht. Mhm. Dann ist ja tatsächlich auch ein relativer Anteil da Steuern, wenn man die Portion verkauft.
Ja, ich meine, wenn du irgendwann, wenn der Einstand so klein ist und
dann hast du einfach 25% weniger Geld, so wenn du es verkaufst. Das ist halt schon irgendwie krass.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich dafür noch keine abschließende Lösung habe. Vielleicht ist auch nicht die optimale Lösung immer die gleiche Regel zu haben, ne? Vielleicht dann doch wieder ein bisschen abwägen und so. Es ist wirklich schwierig. Aber wie gesagt, zu deiner Frage, Broadcom und Nvidia so aus dem Kopf. Ich hatte auch mal eine Tesla. Ist auch ewig weit gelaufen, nur um danach nochmal 1000% zu machen. Ja, aber das waren halt auch die Tech-Jahre, ne? Ich weiß nicht, ob es die nächsten 10 Jahre immer noch so läuft. Irgendwie könnte ich es mir schon gut vorstellen, dass Big Tech in diesem Zeitalter immer noch überzeugt. Aber ich bin ja noch dabei. Also mit Alphabet. Und ja.
Ja, dann sind wir tatsächlich auch mehr oder weniger schon am Ende angekommen. Ich danke dir für den schönen Einblick, den du uns in deine Geschichte gegeben hast. Bin gespannt, wie es weitergeht. Können wir dann ja hier irgendwann auch nochmal drüber sprechen. Wer dazwischen auf dem Laufenden bleiben möchte, der muss einfach nur euren Podcast hören. Das ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
Ja, vielen lieben Dank fürs Interview. Hat Spaß gemacht. Auch die Einladung hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie auch mit mir in Kontakt treten wollt, du verlinkst es wahrscheinlich eh, oder?
Genau, alle Links, die du mir gibst, die packe ich gerne rein.
Ja, um Gottes Willen. Ich wollte jetzt hier keine Werbezeit stehlen oder
so. Die Link zu deiner Agentur hier, falls ihr mal ein paar Versicherungen braucht, insbesondere für Pferde, wendet euch an den Martin.
Okay, das hätte ich weggelassen, aber gut.
Seid ihr gegönnt.
Nee, gut. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn sich meine Investments gut entwickeln, komme ich gerne wieder.
Sonst nicht. Dann wisst ihr Bescheid, wenn Martin in 2 Jahren nicht da war. Nein, wird bestimmt super. Und wir sprechen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Und bis dann erstmal viel Spaß und viel Erfolg.
Danke.
Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.